Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute sprechen wir über ein Unternehmen, mit dem wir alle täglich in Berührung kommen, aber kaum jemand kennt dieses Unternehmen. Wenn wir über das World Wide Web sprechen, kommen uns sofort GAFA-Konzerne oder PayPal, Netflix und X in den Sinn, aber von Cloudflare wird in der Regel nur in Aktien- oder Tech-Podcasts gesprochen. Dabei sind ein Fünftel aller Webseiten von Cloudflare abhängig.
Wir werden gleich erklären, was dieses Unternehmen tut und wie es so mächtig werden konnte. Daran schließen sich aber auch weitere theoretische Fragen an. Was sagt das über Herrschaftsstrukturen im Internet? Wer ist von wem abhängig? Und wir werden sehen, wie durch die künstliche Intelligenz Cloudflare der Gatekeeper schlechthin werden kann.
Werbung.
Zunächst ist es uns eine Freude, auf den neuen Roman unseres Freundes Christian Baron hinzuweisen. Der Roman heißt Drei Schwestern und wir haben ihn bereits lesen dürfen. Fulminant schließt Christian nach Ein Mann seiner Klasse und Schön ist die Nacht mit Drei Schwestern seine Kaiserslautern-Trilogie ab. Die Romane stehen jedoch für sich, man kann also auch mit dem aktuellen einsteigen. Im Mittelpunkt stehen drei Schwestern in Kaiserslautern, die mit ihrem Schicksal in der Klassengesellschaft hadern, dagegen ankämpfen und stets auf der Suche nach etwas Glück sind. Es sind die 80er Jahre in Westdeutschland. Die Sprache des Romans lässt aber nicht nur diese Zeit aufleben und schildert präzise und pointiert Milieus, mitunter gemahnen die Dialoge auch an unsere Gegenwart, in der erneut von Wehrhaftigkeit und von Leistungsgesellschaft geredet wird.
In ihrem proletarischen Elternhaus haben die drei Schwestern zwar die gleiche Startbedingung ins Leben, aber sie entwickeln sich trotzdem ganz unterschiedlich. Versprochen wird ihnen, man müsse sich nur genug anstrengen. Sie kämpfen für ihre Sehnsüchte und stoßen doch immer wieder an die sichtbaren und unsichtbaren Mauern der Klassengesellschaft. Eine wird sich zeitweise unter Linksalternative in Berlin mischen, während die anderen in der Pfalz bleiben. Einfach ist es nirgends. Inspiriert ist Christian Barons Roman von seinen eigenen Erfahrungen. In Drei Schwestern setzt er sich mit seiner früh verstorbenen Mutter auseinander und schafft ihr so ein literarisches Denkmal. Ein Denkmal über Mut und Aufbruch, über das Fallen und Weitermachen und nicht zuletzt die Liebe. Alle Informationen findet ihr in der Episodenbeschreibung.
Zurück zu Cloudflare. Das Unternehmen ist ein Content Delivery Network. Was heißt das? 2022 sagte Cloudflare-Chef Matthew Prince in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung: Wann immer Sie auf einen Link klicken oder eine Mail verschicken, passieren 1 Million Dinge im Hintergrund, von denen Sie keine Ahnung haben. Die Protokolle dafür wurden in den 60ern, 70ern und 80ern geschrieben. Die Erfinder von damals machten sich keine Gedanken über Sicherheit, über Performance und auch nicht über Datenschutz. Wir machen das jetzt nachträglich. Wir merken an dieser Aussage bereits, es geht um unsere digitale Infrastruktur. Über diese denken wir ja eigentlich nur dann nach, wenn etwas nicht funktioniert. Oder wir kennen das auch, dass wir hin und wieder beweisen müssen, dass wir ein Mensch sind. Und dann geht es aber wieder weiter.
Im Juli 2009 wurde Cloudflare von Matthew Prince, Lee Holloway und Michelle Zetlin gegründet. Und diese drei Gründer, die hatten eine Mission, und zwar es ging darum, Spam- und Bot-Angriffe auf Internetseiten abzuwehren. Neben menschlichen Akteuren, die auf eine Website klicken, gab es schon lange vor dem Durchbruch der künstlichen Intelligenzen andere Agenten. Schätzungsweise über 20% aller Website-Aufrufe kamen 2010 von automatischen Agenten. Darunter waren sogenannte legitime Crawler, also zum Beispiel Suchmaschinen. Ja, also Google zum Beispiel durchsucht ja permanent das World Wide Web. Ja. Und wenn man selbst etwas sucht, dann sucht Google quasi für einen und filtert das ja. Das heißt, das wäre jetzt so ein Beispiel für einen legitimen Crawler. Jedoch gab es natürlich auch damals schon bösartige Bots. Und vorangegangen war der Unternehmensgründung das Projekt Honeypot, dem sich die Gründer zuvor gewidmet hatten. Auch da ging es um Sicherheit. Und zwar muss man sich das wie folgt vorstellen. Wer seine E-Mail-Adresse auf seiner Homepage angegeben hatte, der wurde mitunter mit Spam-Mails überflutet. Und diese Adressen wurden illegal gecrawled. To crawl meint kriechen oder krabbeln. Das heißt, Bots und andere bösartige Programme kriechen durch die Webseiten und sammeln Informationen auf, zum Beispiel die eben genannten Mail-Adressen.
Dieses Projekt Honeypot erlaubte Website-Betreibern, spezielle Log-E-Mail-Adressen auf den eigenen Seiten zu platzieren, die für die normalen Besucher unsichtbar waren. Also die waren nur für die Crawler dort. Jede dieser Adressen war intern dann mit dem Zeitpunkt und der IP-Adresse eines Seitenbesuchers markiert und wurde dann an eine solche Adresse, die nur für diese Crawler hinterlegt war, eine Spam-Mail gesendet, konnte man exakt feststellen, wann und von welchem Besucher die Adresse gesammelt worden war und damit auch die verantwortlichen Spam-Bot-Quellen entlarven. Und auf diese Weise entstand ein Netzwerk von vielen Honigtöpfen, um Programme, die Websites nach Mail-Adressen durchsuchen, in flagranti zu erwischen. Es gab natürlich auch parallel noch andere solche Projekte, aber dieses war sehr erfolgreich. Und man hat auch dann schon mit den Sicherheitsbehörden, mit Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet, um die Spammer dann juristisch zur Rechenschaft zu ziehen.
Und dieses Projekt war bereits sehr, sehr erfolgreich und da lag es nahe, das zu kommerzialisieren und man baute das Angebot aus. Vor allem ging es darum, die unerwünschten Crawler ganz von der Seite abzuhalten. Und für die Kunden ergaben sich dadurch zwei Vorteile. Nicht nur wurden die Webseiten vor Angriffen geschützt, auch verkürzten sich die Ladezeiten deutlich. Ergibt ja auch sofort Sinn. Also die Seiten sind weniger überlastet, wenn illegale Programme davon abgehalten werden, die Seite zu besuchen. Und das macht dann natürlich auch den Verkehr im Netz für alle anderen User schneller. Und Cloudflare setzte sich rasch durch. 2011 soll bereits der gesamte Internet-Traffic um 10% schneller geworden sein, weil immer mehr Betreiber von Internetseiten auf die Dienste von Cloudflare zurückgriffen.
Wir können also hier wieder einmal sehen, wie die Kommerzialisierung dann eindringt. Man erprobt erst etwas und das funktioniert und dann macht sich eine Unternehmung breit und ist auch enorm erfolgreich. Cloudflare bot dann ja auch nicht nur den Schutz vor Hackerangriffen, sondern auch Schutz vor sogenannten Disputed Denial of Service Angriffen. Also das bedeutet, dass man eine Website damit überlastet, dass man die ganze Zeit auf sie dann mit Bots drauf geht und dann kollabiert quasi das System. Auch das muss man natürlich versuchen abzuhalten. Dann ging es dem Unternehmen bald auch um Load Balancing. Das meinte also, dass wenn jemand eine Seite aufruft, dann geht das ja über einen Server und manchmal ist aber der eine Server überlastet. Also erstmal würde man sagen, man geht zu dem Server, der am nächsten da ist, aber vielleicht ist der überlastet, dann wird man umgeleitet an einen anderen. Auch diese Infrastruktur stellt Cloudflare zur Verfügung. Alles mit großem Erfolg, so dass man dann auch 2019 an die Börse ging. Der Verkaufspreis pro Aktie lag bei $15. Inzwischen hat er sich vervielfacht und man hat auch inzwischen 4.200 Mitarbeiter. Wir halten jetzt erstmal fest, Cloudflare nimmt heute eine zentrale Rolle im Ökosystem des World Wide Web ein. Und dieses Netzwerk, das ist entscheidend für den globalen Datenverkehr des Internets. Man könnte auch sagen, wenn Cloudflare ausfällt, dann geht nur noch sehr wenig.
Das kann man ja mal versuchen, mit Zahlen ein bisschen zu untermauern. Cloudflare Systeme verarbeiten durchschnittlich 78 Millionen HTTP-Anfragen pro Sekunde. Über 330 Cloudflare-Rechenzentren in 125 Ländern leiten und beschleunigen den Traffic und das ist damit eine der größten digitalen Infrastrukturen der Welt. Wer Latenzen verhindern will, also wer Verzögerungen im Netz verhindern will, der wird auf Cloudflare zurückgreifen, damit die Daten immer zum schnellsten Router umgeleitet werden und Cloudflare gewährleistet darüber hinaus Netzneutralität, das heißt also jeder Inhalt wird als gleich wichtig bewertet. Das kann natürlich aber auch, muss man der Fairness halber sagen, mittel- bis längerfristig eine Gefahr für die Netzneutralität sein, wenn ein einziges Unternehmen maßgeblich darüber wacht.
Ja, mit der Netzneutralität, manche werden sich ja erinnern, während Corona stieg anfangs der Internet-Traffic enorm an durch vermehrtes Streaming, Homeoffice, viele Online-Aktivitäten, Leute informierten sich fortwährend über die Pandemie und natürlich stand das Netz damit vor Belastungsproblemen und wir erinnern uns auch, Netflix und andere Streaming-Anbieter reagierten darauf unter anderem, indem sie die Bitrate ihrer Videostreams um etwa 25% reduzierten, um die Netzwerkinfrastruktur zu entlasten und eine Überlastung des Internets zu vermeiden. Cloudflare spielt in diesem Kontext auch eine unterstützende Rolle bei der Optimierung des Datenverkehrs. Also positiv betrachtet bedeutet Cloudflares Präsenz, dass selbst kleine Websites dann auch davon profitieren. Ja, also die stellen eine Infrastruktur zur Verfügung, bei der nicht nur die großen Konzerne sagen, Ellenbogen raus, wir sind als erstes da, sondern alle sollen gleich behandelt werden. Oder dann in so Extremsituationen kann man dann vielleicht auch mit den Anbietern, mit Netflix oder so sehen, wie man das organisiert, dass trotzdem das Internet noch aufrechterhalten werden kann, nicht dass am Ende durch Netflix-Streams alles zusammenbricht, ja, aber das hat natürlich auch, du hast das schon angesprochen, ja, so die Frage, inwieweit kann die Neutralität dann eigentlich gewährleistet sein, wenn wir immer nur von einem Unternehmen sprechen, wenngleich das eine positive Mission hat, und zwar lautet das Motto des Unternehmens Help to Build a Better Internet, aber wir haben ja auch schon von Alphabet früher, als es noch Google hieß, gehört, Don't be evil, und das kann man ja jetzt auch nicht mehr so ganz vor sich hertragen, dieses Motto, würde ich sagen. Bei Cloudflare gibt es diese Verstöße in dem Sinne noch nicht, aber wir werden noch sehen, das ist eine enorme Macht.
Das ist eine enorme Macht. Wir haben es hier mit einem technischen Vermittler zu tun, der unglaublich wichtig ist, ja? Der die Macht hat, Inhalte zu filtern oder dann eben auch rauszufiltern, zu erlauben oder nicht zu erlauben. Und zwar ist es so, dass Cloudflare die Neutralität betont und meist nur auf gesetzlichen Druck hin eingreift oder in Extremfällen. Aber es gibt eben diese extremen Fälle und das heißt natürlich auch, das könnte irgendwann ausgeweitet werden. Da gibt es zum Beispiel die Fälle, die bekannt wurden, wo Cloudflare nach öffentlichem Druck bestimmte Hate-Speech-Plattformen von seinen Diensten ausgeschlossen hat, zum Beispiel 8chan vor knapp 5-6 Jahren. Diese Entscheidungen, die hat der CEO Prince selbst als schwierig bezeichnet, weil ein einzelnes Unternehmen damit faktisch über die Erreichbarkeit von Inhalten entschieden hat. Und wir sehen hier schon die Bedeutung von Cloudflare. Das ist nicht einfach nur ein technischer Dienstleister, ein praktischer, sondern es ist ein Knotenpunkt, an dem sich Fragen von Sicherheit, Freiheit, Verantwortung im Internet bündeln. Und man könnte ja zugespitzt fragen, was passiert eigentlich, wenn die Trump-Administration Cloudflare zwingt, die Netzneutralität aufzugeben und gewisse Inhalte zu sperren? Oder wenn plötzlich Latenzen entstehen, mit denen man Konkurrenten oder bestimmten Unternehmen schadet? Denken wir nur, was zum Beispiel passiert, wenn Börsengeschäfte je nach Ort oder Broker verzögert stattfinden?
Ja, der schnelle Zugang zu Informationen ist oft alles. Wenn sich da doch was verzögert, was ist dann eigentlich? In den vergangenen Jahren wurde viel über kritische Infrastruktur geredet. Cloudflare wurde dabei nur selten erwähnt. Matthew Prince sagt, wenn wir ausfallen, dann gibt es Flugzeuge, die nicht landen können, weil Navigationsdienste uns nutzen. Jede Menge Kassen würden nicht funktionieren und viele Banken hätten Probleme. Wir erleben ja spätestens seit dem Krieg in der Ukraine ein, wie man es gern nennt, Weaponizing of Everything. Das heißt, alles kann zur Waffe werden. Wir denken an die Sanktionen, an das Stoppen von Geld- und Warenverkehr, die Debatte um SWIFT, um Kreditkartenanbieter. Und natürlich spielt es hier auch eine wichtige Rolle, dieses Weaponizing of Everything. Zwar gibt es auch europäische Content-Delivery-Netzwerke, aber keines ist so weit verbreitet und auch so breit aufgestellt wie Cloudflare. Laut aktuellen Daten wird Cloudflare auf 15% aller Websites in Europa genutzt. Dann kann man sagen, okay, das ist ja noch gar nicht so dominant. Aber wenn man sich dann die Top 1 Millionen Websites ansieht, dann ist Cloudflare da auf 32% dieser Websites vertreten. Da fragt man sich schon, wie kann es sein, dass man derart wichtige Infrastruktur einem privaten Unternehmen in den USA überlässt. Ich meine, würde jetzt morgen Instagram abgeschaltet werden, ist ja auch ein US-Unternehmen, also zum Meta-Konzern gehören, dann könnte Ole nicht mehr seine Katzen der Community präsentieren, aber für die europäische Volkswirtschaft wäre das ja noch verkraftbar, würde ich sagen. Aber ein Weaponizing von Cloudflare wäre...
Ich weiß, was ich wichtiger finde.
Ja, ein Weaponizing von Cloudflare wäre ein kaum auszudenkendes Desaster.
Und du hast gerade gefragt, wie konnte das geschehen? Und man könnte andersrum einfach sagen, wahrscheinlich hätte das nicht geschehen müssen. Also wenn man sich den Aufstieg von Cloudflare anschaut, dann ist es so, dass die erste Finanzierung sich auf 2 Millionen Dollar belief. 2011 kamen in der zweiten Finanzierungsrunde 20 Millionen Dollar zusammen. 2015, als das Unternehmen bereits Rechenzentren in 30 Ländern betrieb, kam ein Risikokapital von insgesamt 110 Millionen Dollar aus Silicon Valley-Konzernen hinzu, aber auch von chinesischen Unternehmen wie Baidu. Und wenn man bedenkt, wie wichtig Cloudflare ist, dann sind diese Beiträge eigentlich lachhaft. Also von Meta war zuletzt zu vernehmen, dass man bereit sei, einzelnen KI-Experten 200 Millionen Dollar Gehalt zu zahlen. Und Cloudflare ist derzeit mit 70 Milliarden Dollar an der Börse bewertet, bei einem Umsatz von 1,6 Milliarden Dollar. Das heißt also, man hätte so ein Unternehmen auch in Europa spielend hochziehen können. Es hätte wahrscheinlich fast nichts gekostet.
Ja, oder wir können es auch so umrechnen, das Mautdesaster der CSU hat mehr gekostet als Cloudflare. Was sagt das jetzt eigentlich über unsere Debatten zur kritischen Infrastruktur? Man ist zwar bereit, hunderte Milliarden in Panzer, Kampfflugzeuge, Drohnen etc. zu investieren, aber die Sicherheit des Internets liegt in privaten Händen, und zwar in den USA, mit Kapital aus den Tech-Konzernen. Grundsätzlich kann man natürlich darüber diskutieren, ob es besser wäre, wenn etwa die EU selbst eine Cloudflare-Variante in ihrem Besitz hätte. Die Politik liebäugelt vielleicht viel eher oder bestimmt viel eher mit Zensur als Privatunternehmen das tun, die nur an Profite denken. Und Cloudflare ist ja jetzt auch nicht ein großer Vorwurf zu machen. Zugleich können aber auch Privatunternehmen im Ernstfall jederzeit angewiesen werden, ihre Neutralität aufzugeben. Und das tut Cloudflare ja auch zum Beispiel in Bezug auf Russland. Also beispielsweise werden sanktionierte russische Unternehmen von der Cloudflare-Unterstützung dann abgenabelt. Sie werden dann nicht mehr weiter von Cloudflare unterstützt. Da kann man jetzt sagen, ja, das ist ja auch sinnvoll, das dann so zu tun, sonst ist ja auch ist ja eine Sanktionspolitik nicht erfolgreich. Aber da sieht man natürlich, dass man also sehr leicht auch Cloudflare politisieren kann. Wenn man in Europa gerade so viel von Sicherheit und Souveränität spricht, sollte man sich schon fragen, warum sich derart von einem Unternehmen abhängig machen, das ja die Regeln diktieren könnte, beziehungsweise die Trump-Regierung könnte mit diesem Unternehmen einige Regeln vorgeben.
Ja, das liegt dann wahrscheinlich, also gut, ja, man würde eigentlich schon denken, wenn es so wenig Geld kostet, dann würde man dort für die eigene Souveränität sorgen. Andererseits ist es ja auch wirklich so, dass immer noch, glaube ich, klar ist, dass die Souveränität in Wahrheit immer noch total an den USA hängt. Das sieht man ja auch diesen ganzen Deals, die jetzt gemacht werden, an. Also es ist ja wirklich so lustig, was das jetzt für einen Zolldeal war, den da von der Leyen ganz stolz mit Donald Trump abgeschlossen hat, der überhaupt kein Deal war. Denn ein Deal heißt ja, man bewegt sich aufeinander zu, aber es wurden ja einfach alle Forderungen erfüllt. Und dann wurde man trotzdem noch mit Zöllen belegt. Ja, also es gab ja kein einziges Zugeständnis. Es war ja auch das Lustige, als von der Leyen dann gefragt wurde, ja, was gibt's denn für euch? Und dann hat sie einfach gesagt, ja, es ist ja von einem Ungleichgewicht gestartet. Also sie hat quasi diesen Quatsch, den Donald Trump immer erzählt, dass Europa gemein zu den USA sei, weil Exporte bla bla bla. Ne? Das hat sie alles übernommen, die gesamte Argumentation übernommen und dann quasi gesagt, dass wir überhaupt einen Deal haben, ist eigentlich schon die große Belohnung. Und da sieht man ja, in was für einer wahnsinnig unsouveränen Position man anscheinend ist, wenn man das macht, wenn man dann auch verspricht, unglaublich viel Geld in die USA zu investieren, all diese Waffen dort zu kaufen und so. Also da kann man ja einfach
nur sagen,
da ist
keine
Souveränität. Da ist keine Souveränität.
Ja, ich würde sagen, also bei diesen Versprechungen könnte ich mir noch ein taktisches Kalkül vorstellen, denn zu sagen, wir kaufen da so und so viel Energie und so viel Waffen, das kann sie ja gar nicht versprechen. Also sie hat überhaupt keine Mittel dafür und auch nicht die Handhabe darüber. Keine Governance, würde man jetzt sagen. Das heißt, das sind so leere Versprechungen im Prinzip. Ja, da ist erstmal nichts dran gebunden. Ist die Frage, ob das strategisch klug ist, ob dann Trump irgendwann darauf wieder zurückkommt und sagt, jetzt kauft aber mal. Und dann müssen andere Länder dann, die einzelnen EU-Länder müssen dann ran und kaufen und investieren, was auch immer. Jedenfalls glaube ich, dass man da so grundsätzlich ja sehen kann, wie groß die Abhängigkeit ist, da ja eigentlich die EU als Wert den Freihandel für sich definiert hat. Ja? Und wenn man das plötzlich ad acta legt, dann geht es vielmehr schon auch um die Abschaffung eines Prinzips, für das man eigentlich mal stand. Mal ganz egal, wie jetzt konkret das ausgestaltet wird mit den 15% statt den einstmals angedrohten 30%. Aber es ist wirklich ein Abrücken von einem grundsätzlichen politischen Prinzip, dem die EU sich verpflichtet sah. Und daran kann man das natürlich gut sehen. Dass jetzt die Abhängigkeit hier bei Cloudflare so groß ist, die ist einfach entstanden. Ja, also man ist da so reingeschlittert in diese Abhängigkeit. Aber ich glaube, wichtig ist ja zu sagen, wir reden da über kleine Beträge im Prinzip. Ja, wir sind bei unter einer Milliarde von Investitionen deutlich drunter, also nicht nennenswert. Und es ist ja nicht so, dass wir sagen, ja, das ist alles so selten. Wir haben es halt selbst nicht hier. Ja, dass man eine Abhängigkeit zum Beispiel von Energie hat oder von seltenen Erden, liegt ja einfach daran, dass man jetzt nicht sagen kann, wir holen das einfach in Deutschland aus dem Boden oder so. Das heißt, da ist die Abhängigkeit ja eine natürliche, aber diese hier ist ja tatsächlich durch eine recht schläfrige Politik eigentlich entstanden.
Ja, das stimmt schon. Mit einer Summe, die ein Bruchteil der deutschen jährlichen Rüstungsausgaben bedeutet, ja, hätte man Content Delivery Networks für alle anbieten können. Also wenn über das Internet gesprochen wird, bemüht man ja gerne Metaphern aus dem Straßenverkehr, wie etwa die Datenautobahn. Und den Verkehr kontrolliert die Polizei oder das Ordnungsamt. Und bis auf wenige radikale Libertäre würde niemand auf private Dienstleister setzen wollen. Im Internet aber ist das Gegenteil der Fall. Noch jedenfalls ließe sich sagen, denn wir erleben seit einer Weile, wie eng Big Tech und die Staatsapparate zusammenrücken. Übrigens nicht nur in den USA, auch in Deutschland zeigen sich erfolgreiche Tech-Unternehmer gern mit Politikern. Sie hoffen auf Staatsaufträge oder sie investieren direkt in die Rüstung. Es ist durchaus möglich, dass sich ein neuer militärisch-industrieller Komplex herausbildet. Eigentlich ist es trotz der Lockerungen bei der Verschuldung die noch immer vorherrschende Austeritätspolitik, die diese Entwicklung bremst. Die Tech-Konzerne wünschen sich bisweilen mehr Staat als der Staat selbst.
Cloudflare arbeitet ja schon sowohl in den USA als auch in der EU mit Regierungen und Sicherheitsbehörden zusammen. Vor allem geht es ja dann um die Absicherung kritischer Infrastruktur von Wahlportalen oder von öffentlichen Institutionen. Matthew Prince betont, wir haben auch schon vor der eigentlichen Invasion der Regierung der Ukraine wichtigen Unternehmen und den Medien angeboten, sie kostenlos zu beschützen. Und es hat funktioniert. Die Ukraine ist online geblieben und konnte ihre Geschichte erzählen, anders als damals etwa Georgien. Wir bieten auch Russen eine Software, die Zensur in ihrem Land zu umgehen. Weil der Traffic über uns läuft, sehen wir, was sie tun. Sie informieren sich auf deutschen, polnischen und französischen Seiten über den Ukraine-Krieg. Ja, also hier kann man auch sehen, das ist bereits ein sehr politisch agierendes Unternehmen. The Financial Times berichtete kürzlich, Cloudflare weiß auch, was im Internet sonst so passiert. So informiert nämlich das Unternehmen darüber, dass im Iran der Internetzugang eingeschränkt wurde während des US-Angriffs. Und auch die Tage danach war es so, dass die Nutzung bei weniger als 30% des üblichen Niveaus lag. Das heißt also, das Unternehmen verfügt über sehr hilfreiche Informationen, kann also den Traffic weltweit beobachten und weiß dann vielleicht sogar mitunter mehr als die US-Geheimdienste.
Und darüber hinaus könnte Cloudflare aber bald noch eine weitere Schlüsselfunktion zukommen. Wer ein Abo von ChatGPT, Claude oder einem anderen KI-Anbieter hat, der wird schon bemerkt haben, wie radikal sich dadurch das eigene Suchverhalten verändert. Auch diejenigen, die auf die Gratis-Version zurückgreifen, werden damit häufig gut auskommen und sie werden eines bemerkt haben. Immer seltener klickt man auf einen Link, um eine Seite zu öffnen. Auch wenn man zum Beispiel etwas googelt, also einfach so eine Frage an Google stellt, muss man ja gar nicht bei ChatGPT machen, dann ist es ja auch so, man bekommt auch von Google so eine KI-Antwort ausgespuckt zu der Frage, die man hat. Und ja, das sind dann die ganzen Links, da kann man dann also draufklicken und sich die Informationen, die man bereits bei Google angezeigt bekommt, die kann man sich dann nochmal explizit auf der eigentlichen Webseite, von der Google das gecrawlt hat, kann man sich da nochmal durchlesen, macht man aber eigentlich selten. Ja, also vielleicht klickt man mal auf einen Link, aber auf jeden Fall viel weniger, als man noch vor, sagen wir mal, 1-2 Jahren, wenn man was gegoogelt hat, dann auf einen Link geklickt hat. Und Das schließt jetzt, oder das wirft eine Debatte, sag ich mal so, das wirft jetzt eine Debatte wieder auf, die schon lange am Brodeln ist. Nämlich, wie werden eigentlich die Betreiber von Websites entlohnt, ja, wo irgendwelche bestimmten Informationen zu finden sind. Vor über 10 Jahren, da gab es zum Beispiel die Debatte darüber, ob Google die Zeitungsverlage bezahlen soll dafür, dass in den Suchergebnissen einige Infos aus dem Artikel bereits zu finden sind. Man schloss Lizenzvereinbarungen ab, Google legte Fonds zur Unterstützung von journalistischen Inhalten auf, aber für den Konzern selbst blieb das eher Kleingeld und auch die Verlagsbranche wurde dadurch nicht gerettet. Jetzt sprechen wir aber nochmal über ganz andere Dimensionen. Also ein Large Language Model zeigt zwar noch an, woher die Information kommt, jedoch werden nur die wenigsten auf die Quelle klicken und diese selbst lesen.
Früher musste man, um tiefer einzutauchen, auf die von Google angezeigten Seiten klicken. Heute kann man sich auch tiefgründig informieren, indem man ChatGPT bittet, eine Recherche vorzunehmen und man bekommt ein 10-seitiges Dokument und dann ist man schon ziemlich tief in der Lektüre drin. Man kann komplexe Inhalte erhalten, die auf Schwerpunkte ausgerichtet sind, die man festgelegt hat, oder man unterhält sich direkt mit der KI, die dann eine freundliche Stimme hat. Das heißt, die Internetseiten werden zwar noch besucht, aber nicht mehr so häufig von Menschen, sondern von KIs. Google verwandelt sich ja selbst, du hast es schon gesagt, in so eine Antwortmaschine. Man gibt was ein, bekommt dann nicht verschiedene Seiten nur angezeigt, sondern in gleich unter dem Suchschlitz gibt es dann eine Antwort. Und man hat dann auch schon gesehen, dass dieser KI-Overview, der da angeboten wird, dafür sorgt, dass tatsächlich weniger geklickt wird. Häufig reicht einem ja so ein prägnanter, quasi lexikalischer Eintrag. Interessanterweise konsultieren laut The Economist vor allem bei Gesundheitsfragen die Menschen gern die KI. Innerhalb der vergangenen 12 Monate gab es 30% weniger Search-Traffic bei Gesundheitsthemen.
Und denkt man jetzt mal näher darüber nach, dann leuchtet das ein. Also für sehr spezielle Fragen muss man sich einlesen oder besser den Arzt oder Apotheker fragen, wie es in der Werbung heißt. Aber bestimmte Fragen, die lassen sich ja doch leicht beantworten, da genügen dann auch klare Antworten. Also wenn man zum Beispiel fragt, hilft Cola gegen Übelkeit, können Kontaktlinsen hinter das Auge rutschen oder welches Fleisch enthält wenig Cholesterin, dann gibt es da recht klare Antworten. Ja. Da muss man nicht unbedingt nochmal die Websites ganz genau aufrufen. Oft steht ja auf den Websites eh überall dasselbe. Und übrigens, nein, Kontaktlinsen können nicht hinter das Auge rutschen, auch wenn man manchmal den Eindruck hat als Kontaktlinsenträger. The Economist schreibt, ChatGPT ist der beliebteste Download im iPhone App Store. Apple gab bekannt, dass die herkömmlichen Suchanfragen in seinem Webbrowser Safari im April zum ersten Mal zurückgegangen sind, da die Nutzer ihre Fragen stattdessen an die KI richten. Generell sind Suchanfragen im letzten Jahr deutlich zurückgegangen. Was hat das aber mit Cloudflare zu tun? Nun, die KIs crawlen ja alle möglichen Seiten nach Informationen durch und sie füttern damit ihre Antwortmaschinen bzw. ihre Foto- und Videogeneratoren.
Wer sich als Webseitenbetreiber dagegen wehren will, wird sich voraussichtlich an Cloudflare wenden. Die Kunden werden nämlich dann bei Cloudflare gefragt, ob sie Bots von KI-Unternehmen das Crawlen und Scrapen ihrer Websites gestatten möchten und wenn ja, zu welchem Zweck. Derzeit testet Cloudflare ein Pay-as-you-crawl-System, mit dem Websites Bots eine Zugangsgebühr berechnen können. Matthew Prince sagt The Economist, wir müssen die Spielregeln festlegen. Sein bevorzugtes Ergebnis wäre, Zitat, eine Welt, in der Menschen Inhalte kostenlos erhalten und Bots dafür eine Menge bezahlen müssen. Wo man jetzt natürlich auch sagen muss, ja, also die Bots müssen bezahlen, aber dahinter sind ja dann auch die Menschen, die zum Beispiel dann für einen KI-Dienst bezahlen, der darauf basiert, dass Bots vorher bezahlt haben, um diese Website zu crawlen. Cloudflare hat im Juli 2025 eine neue Funktion eingeführt, mit der Website-Betreiber den Zugriff von KI-gesteuerten Webcrawlern kontrollieren und eben monetarisieren können. Pay-per-Crawl heißt das. Standardmäßig blockiert Cloudflare ab sofort AI-Crawler, sofern Website-Betreiber dem nicht ausdrücklich zustimmen. Das kann natürlich jetzt auch bedeuten, auch wenn das sich nicht so stark monetarisieren lässt, dass erstmal ganz viele sagen, nö, sollen mal lieber nicht crawlen. Das bedeutet also eine Informationsknappheit. Knappheit plötzlich wieder eine stärkere, weil die AIs darauf nicht zugreifen können.
Auf dem Firmenblog lesen wir, bei Cloudflare sind wir von einem einfachen Grundsatz ausgegangen. Wir wollten, dass Content-Ersteller die Kontrolle darüber haben, wer auf ihre Werke zugreifen kann. Wenn ein Ersteller alle KI-Crawler von seinen Inhalten sperren möchte, sollte er dies auch tun können. Nun, wie funktioniert das jetzt technisch? Wolfgang, sagen wir mal, du hast ja deine eigene Homepage, wolfgangmschmidt.de. Die sollten ohnehin alle täglich aufrufen, hier die natürlich zuhören, hoffe ich mal. Und du könntest jetzt damit Geld verdienen, wenn du dich bei Pay-as-you-crawl registrierst. Nehmen wir an, du legst fest, der Besuch deiner Seite kostet 5 Cent. Ja, also wenn man die einmal besucht.
Und wenn jetzt ein KI-Crawler, also genau, nicht der normale Nutzer, der muss nicht 5 Cent zahlen.
Ja. Wenn also ein KI-Crawler deine Webseite besuchen will, fragt er technisch gesehen erstmal an, ob er die Seite abrufen darf. Und diese Anfrage lautet im übertragenen Sinne: Hallo, ich bin hier ein zahlungsbereiter Crawler. Und wenn der Crawler dann den von dir gesetzten Preis akzeptiert, bekommt er grünes Licht von Cloudflare und dann wird automatisch festgehalten, dass der Aufruf bezahlt wird.
Und wenn der Crawler den Preis nicht akzeptiert, dann gibt es einfach ein HTTP 402 Payment Required. Das bedeutet also dann auch, dass wer nicht zahlt, darf nicht drauf. Cloudflare wickelt als Merchant of Record die komplette Bezahlung und Abrechnung ab, ähnlich wie so ein Zahlungsdienstleister das macht. Und wenn ich dann, so ist zumindest die Idee, einen Mindestbeitrag erreicht habe, dann zahlt Cloudflare mir den Betrag aus. Ja, wenn also ganz viele da drauf gegangen sind, gecrawlt haben, dann ist es wie bei so einem Affiliate-Link. Irgendwann sagt dann Amazon, ich überweise 30 Euro. So ist das dann bei Cloudflare auch. Das erinnert ein bisschen ja auch an die Vorschläge von Jean Lanier. Wir haben irgendwann mal drüber gesprochen in der Folge. Ja. Vor auch so 10 Jahren. Der hatte ja mal so diese Philosophie entworfen, dass alle User, die im Internet so sich auf den Plattformen herumtreiben, irgendwelche Likes setzen, irgendwas posten bei Facebook und sonst wo, von den Tech-Konzernen für die Erstellung von Content und für die Bereitstellung von Daten bezahlt werden sollten. Das blieb, wie wir wissen, ein frommer Wunsch, der ja auch schwerlich durchführbar ist. Wie sollte man den Wert einzelner Daten bestimmen? Wie hätte so eine Auszahlung an alle erfolgen sollen? Kein Digitalunternehmer hätte sich das ohnehin leisten können. Wahrscheinlich hätten die dann den Spieß umgedreht und gesagt, ab sofort kostet eine Google-Suche 2 Cent, um das zu finanzieren. Das wäre also nicht möglich gewesen. Das heißt, das wäre eigentlich der Tod des Internets gewesen. Jetzt sieht es aber ein bisschen anders aus.
Genau, also dieses Pay-to-Crawl-System von Cloudflare ist sehr eingeschränkt. Also nur Betreiber von Websites können sich bezahlen lassen, wenngleich klar sein sollte, dass ein Blogger damit keine nennenswerten Beiträge erzielen wird. Also er kann damit die KI-Crawler aussperren, aber richtig gut verdienen können mit diesem Modell höchstens die großen Medienhäuser. Also wenn man an die großen Verlage denkt oder Forenbetreiber. Und dementsprechend ist es auch wenig verwunderlich, wer sich da begeistert zeigte. Das waren mittelständische Unternehmen wie Condé Nast, Time oder die Sky News Group. Und ja. Will Allen, der Vizepräsident von Cloudflare, sagte kürzlich, letztendlich könnten wir vielleicht dynamische Preise festlegen, je nachdem, welcher Agent oder Crawler auf die Inhalte zugreift, ob es sich um archivierte oder aktuelle Inhalte handelt oder wie hoch die Echtzeitnachfrage nach den Inhalten aufgrund eines aktuellen Ereignisses ist. Es gibt so viele Variablen, an denen wir arbeiten wollen.
Ja, das erinnert so ein bisschen daran, wie Google die Werbung verkauft, ne? Also eigentlich wird da Cloudflare so einem anderen Marktplatz. Man kann dann immer gucken, wo sind die Preise gerade hoch, wo kann ich reingehen, wo muss ich rausgehen, wo ist die Nachfrage hoch, steigen da also die Preise. Das ist natürlich für Cloudflare möglicherweise ein sehr gutes Geschäftsmodell. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das jetzt wirklich für die Inhaltproduzenten so ein großer Gewinn sein soll. Für KI-Anbieter heißt das jedenfalls, dass jede Anfrage Geld kosten könnte und dann muss man auch sich ein bisschen konzentrieren. Was will man eigentlich abfragen? Man kann nicht mehr so über alles drüber gehen. Das bedeutet aber dann vielleicht auch, dass Faktoren wie eine gute Recherche, Autorität durch eine Marke, die etabliert wird oder so etwas, dass das dann wichtiger wird. Will Allen jedenfalls, den du schon zitiert hast, sagte auch, ich würde gerne einen Deep Research Agenten nutzen, ihm sagen, dass er mir Informationen zu einem bestimmten Thema liefern soll, zum Beispiel, wie man einen Baum pflanzt und welches das beste Restaurant in Soho ist, und ihm ein Budget von 10, 50 oder 100 Dollar vorgeben, damit er die besten und relevantesten Inhalte von weltweit führenden Experten findet. Dieser Agent kann dann loslegen und Inhalte im Internet suchen, Angebote abgeben und diese Inhalte in ihrem Namen kaufen. Das ist eine unglaubliche Erfahrung für einen Verbraucher. Naja, also ich glaube, hier denkt Will Allen immer noch in diesem Modus des Consumer-Internets. Ja, also ich will das beste Restaurant oder so. Es mag vielleicht in seiner Liga irgendwelche Leute geben, die für solche Themen bereit sind, 50 Dollar auszugeben und irgendeinen Digitalassistenten loszuschicken. Deep Research bietet ja jetzt gerade ChatGPT oder so an, da kostet es 20 Euro und dann kannst du, glaube ich, 25 Recherchen durchführen pro Monat oder sowas, ja. Aber diese Art jetzt hier so ganz spezifisch, und dann geht das über das Pricing von Cloudflare, da frage ich mich, ist das wirklich etwas, was ein zukunftsträchtiges Modell ist? Ich würde das mal mit Nein beantworten. Ich kann mir aber schon einen Use Case vorstellen, und zwar für Firmenkunden. Also, dass für die natürlich ganz andere Informationen wichtig sein können, die sie sich da und dort in Instituten und weiß ich nicht wo beschaffen wollen und da sagen, wir geben jetzt für eine Recherche so und so viel Geld aus, und eine Recherche bedeutet dann, dass man einen solchen Agenten engagiert und der bekommt ein Budget, also einen digitalen Agenten, und damit versucht er dann so weit wie möglich zu kommen.
Was man jedenfalls sieht, ist, dass Cloudflare im KI-Zeitalter höchstwahrscheinlich nochmal deutlich relevanter werden könnte. Und das birgt natürlich auch Risiken. Wir haben über politische Einmischung schon gesprochen, also dass die Staaten selbst versuchen, sich dieses Unternehmen nutzbar zu machen aufgrund seiner privilegierten Sicherheitsstellung im Netz. Aber natürlich ist auch durchaus denkbar, dass jemand das Unternehmen aufkauft, der es auch gar nicht so sehr mit der Netzneutralität hält. Denken wir an jemanden wie Elon Musk und wie er Twitter nutzt.
Ja, oder was er unter neutral versteht. Das ja. ist ja auch
ja, das meine ich
sehr
ja.
interessant. Ne?
Der hat ja gesagt, das wird benutzt, um die Free Speech wiederherzustellen. Und das Erste, was er gemacht hat, ist, dass irgendwelche Wörter, die ihm zu vogue sind, dann quasi sofort dafür sorgen, dass deine Tweets nicht mehr angezeigt werden oder dass da direkt erstmal eine Warnung kommt, könnte das schädlich oder sonst irgendwas sein. Das ist die Idee von Meinungsfreiheit, die er dann da verbreitet hat. Und klar, es könnte dann auch bei so einem Unternehmen wie Cloudflare gigantische Probleme mit sich bringen.
Man könnte jetzt, wenn man konstruktiv über Sicherheit in Europa und so nachdenken will, natürlich auch sagen, vielleicht sollten diejenigen, die laufend Panzer- und Haubitzenquartett spielen, mal stärker auf die digitale Infrastruktur blicken. Möglicherweise ist da doch das größere Rad, das man drehen kann, und vielleicht ist es auch ein bisschen günstiger als die großen Panzer. Aber die EU hat da ja viele Probleme, ein enormes Bürokratieproblem. Wir wissen, seit 2018/19 gibt es dieses Cloud-Projekt Gaia-X. Und ja, das ist auf den Weg gebracht. Das kämpft aber, wie man dann so sagt, mit Governance. Ja, das soll natürlich alles föderal sein. Es soll auf keinen Fall ein Monopol entstehen. Es sind über 100 verschiedene Akteure damit drin. Und ja, bis so etwas natürlich reguliert sind, sind alle anderen Cloud-Anbieter längst auf und davon, beziehungsweise es sind so sehr an der Spitze, dass man da nicht mehr aufholen kann. Und das ist auch dann das Problem, wenn man darüber nachdenkt, ja, hätte jetzt die EU selbst ein Cloudflare aufbauen können? Naja, finanziell ja, strukturell, wie dort eben Governance verteilt ist, halte ich das für fast unmöglich. Ne?
Ja, also Europa ist sehr gut darin, Sachen zu regulieren, sich Regeln auszudenken, operativ, naja, bisschen schwieriger. Ich meine, man hätte viel tun können, man hätte selbst entwickeln können, man hätte auch einfach Geld auf Privatunternehmen werfen können, ja, in der Hoffnung, dass etwas wie Cloudflare entsteht oder dass man dann sowas wie Cloudflare, wenn es halt schon mal da ist, dann zumindest, dass eine ähnliche Dienstleistung stattfindet. Auch das hat man nicht getan. Auch wenn wir natürlich auch insgeheim froh sind, dass die EU selbst nicht diese Macht hat, denn es ist ja auch albern, denen irgendwas Gutes zu unterstellen. Also Ursula von der Leyen irgendwas Gutes zu unterstellen, ist natürlich auch dann als Antwort total naiv. Also die will uns genauso wenig Gutes wie einen Donald Trump.
Naja, man könnte ihr unterstellen, dass sie dabei europäische Interessen mehr im Blick hat, als Donald Trump das hat. Und das glaube ich ja schon. Also das ist ja einfach die Frage, wenn ich jetzt dem ausgeliefert bin, diesem Wirrwarr, der in Washington gerade geschieht, oder ob der Brüsseler Wust, der damit untergeschieht, vielleicht sinnvoller ist für Europa, dann würde ich sagen, ist schon Letzteres eher der Fall. Das aber auch jetzt müßig darüber zu diskutieren. Ich finde es ja einfach erstaunlich, dass man ein so wichtiges Unternehmen hat aufsteigen sehen und das offenbar ja gar nicht so auf der Agenda hat als großes Thema. Ja. Also das finde ich nach wie vor gar nicht so fassbar. Und ich frage mich, wie viele andere wichtige Unternehmen müsste man eigentlich auch noch so genau in den Blick nehmen, die enorm bedeutend sind, von denen aber auch nie die Rede ist, von denen wir beide auch noch nie was gehört haben. Also da sieht man immer so eine Verschiebung, worauf wir uns gerne konzentrieren. Und das liegt natürlich auch an Personen. Ich meine, wir haben jetzt mal den Cloudflare-Chef zitiert. Ich weiß ja ehrlich gesagt gar nicht, wie er aussieht. Bei Elon Musk wissen wir immer alle sofort Bescheid. Ja, und können da über jeden Tweet 100 Jahre reden. Aber das ist schon erstaunlich.
Wir wissen auch leider, wie er aussieht.
Ja.
Und wir wissen auch leider, wie er leicht bekleidet aussieht.
Ja, und das ist aber diese Struktur, die hier so entscheidend ist. Naja, also vielleicht das als letzter Appell, ein bisschen mehr wirklich die Infrastruktur mal in den Blick zu nehmen. Einfach auch, weil es hochinteressant ist, wie ich finde. Zum Schluss noch einmal den Hinweis auf den neuen Roman von Christian Baron. Drei Schwestern ist jetzt erschienen. Und wir wünschen viel Vergnügen bei der Lektüre. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!